Folge des Leitmotiv-Podcasts der Berliner FDP. Und wir haben heute ein bisschen die Rollen getauscht. Unser Gast, also unser Gesprächsgast heute, ist unser lieber Parteifreund Frank Schmiechen. Lieber Frank, herzlich willkommen zu Leitmotiv in einer etwas anderen Rolle.
Ich sitze auf der anderen Seite, fühlt sich gut an.
Genau, und Peter Langer, unser Generalsekretär und Podcast-Produzent, ist heute Co-Moderator. Und wir wollen natürlich in diesem Wahlkampf, in diesem Winterwahlkampf ein bisschen über die politischen Themen sprechen. Und Frank, es gibt einen Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, der den Titel hat What the Hell is Going On?
Das frage ich mich auch.
Und ich habe mal überlegt, für unsere Aufnahme heute werfe ich dir einfach mal diese Frage zu, Frank, what the hell is going on in diesem Land eigentlich?
Ja, ich frage mich wirklich manchmal, empfindet man das jetzt so, als wenn so viel los ist und sich irgendwas ändert? Oder hat es damit zu tun, dass man durch Social Networks überall jetzt irgendwie vor Ort und dabei sein kann? Also was, vielleicht ist es eine Mischung? Also es ist irgendwie, ich habe schon das Gefühl, dass sich Dinge dramatisch ändern. Also angefangen vom Wirtschaftssystem, was wir in Deutschland haben, was irgendwie so ein bisschen aus der Kurve getragen wird, gerade bis hinein in Kleinigkeiten. Also die Diskussion, was man sagen darf, sagen will, sagen muss, die Diskussion um Trump, alles ist irgendwie, ja, ich entscheide mich jetzt. Ich würde sagen, vielleicht muss man alles ein bisschen ruhiger sehen.
Die Schnappatmung mal zurückstellen.
Ja, vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Also in diesem Moment habe ich mich jetzt mal entschieden.
Ich finde auch, du kannst ja heutzutage sagen, was du willst, du löst immer irgendwo Schnappatmung aus. Und das ist, also es ist sehr hyperventilierend und das ist etwas, was, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr anstrengend ist.
Ja, glaube ich auch, ja.
Deswegen würde ich schon dazu plädieren, das, was du sagtest, dass es auf der einen Seite die Wahrnehmung ist, also weil wir einfach viel mehr ja auch mitbekommen durch diese ständige Verfügbarkeit von Informationen durchs Internet.
Ja.
Was gute Seiten hat, sehr gute Seiten sogar, aber eben auch schlechte Seiten, wie bei allen Dingen im Leben. Auf der anderen Seite ist aber schon die Entwicklung meiner Meinung nach auch so, dass wir, also manchmal frage ich mich wirklich, wie kann das passieren? Also so eine Anekdote am Rande gerade heute gelesen, in den kleinen Geschichten liegt ja oft der Wahnsinn. Und die Berliner Bezirke haben sozusagen ja so kleine Parlamente, die Bezirksverordnetenversammlungen und die stehen in Berlin kurz vor der Arbeitsunfähigkeit, weil die Software, womit die kompletten Abrechnungen der Aufwandsentschädigungen, aber auch das komplette parlamentarische System, also Anfragen, Anträge und so darüber geschrieben werden. Das hat man nicht geupdatet in den letzten Jahren und jetzt läuft der Support aus. Und deswegen können sie dann ohne dieses Programm nicht mehr arbeiten und man kann es auch nicht einfach so schnell verlängern, weil, und jetzt kommt es eigentlich, niemand weiß, wer zuständig ist dafür.
Mein Gott.
Wer hat hier eigentlich den Hut auf?
Ja. Ja. Aber keine Sorge, das Land Berlin hat eine Taskforce, die jetzt herausfinden wird, wer dafür zuständig ist.
Aber es sind auch die großen Sachen. Ne? Also in dem Moment, wo wir jetzt hier reden, wird Donald Trump als Präsident vereidigt. Das ist für viele ja sozusagen, also als er gewählt wurde, habe ich ein paar Podcasts gehört. Also ich höre immer Podcasts, wo Meinungen vertreten werden, die ich auf keinen Fall teile.
Spannend.
Weil meine eigene Meinung kenne ich ja schon. Ja. Ich höre dann lieber Leute, von denen ich lerne, wie man die Sachen von der anderen Seite sehen kann. Mhm. Und diese Menschen haben geweint.
Vor Freude oder?
Ich weiß nicht genau warum. Nee, aus Enttäuschung oder ich weiß es nicht. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, geht's denn nur mal kleiner? Ne? Also manchmal denke ich, gerade was Trump angeht, also da haben wir einmal die Medienreaktion. Ich sage nur, die wievielte Spiegel-Titelgeschichte haben wir jetzt von Trump, der die Welt vernichten wird? Es ist die 20. oder 25. Ja. Okay, können Sie machen, kein Problem. Und dann gibt's die politische Reaktion. Und was ich da nicht verstehe, ist, haben wir keine Strategie?
Haben wir
ist
nicht.
Da nicht einer oder eine, die sagt, was können wir tun, um für Deutschland jetzt das Maximum aus dieser Situation rauszuholen und damit umzugehen? Alles, was wir tun, ist irgendwie, wir kommen moralisch um die Kurve, um die Ecke und sagen, der Mann geht gar nicht und dann hat er wieder das gesagt und Hunde und Katzen und nochmal irgendwie eine, so, ja, aber was springt für uns raus? Also was können wir von ihm auch lernen? auch wenn ich jemanden nicht mag und sein Vorgehen nicht mag, muss ich so klug sein, um von ihm zu lernen. Und irgendwie sind wir von dieser Linie abgekommen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm.
Das ist total spannend, was du sagst, weil du bist tatsächlich einer der wenigen Menschen, der genau nicht in diese Schnappatmung verfallen ist, als Donald Trump wiedergewählt wurde. Und der einfach auch diese Unterscheidung macht, und das machst du bei ganz vielen unterschiedlichen Themen und Persönlichkeiten. Eigentlich ist es vollkommen irrelevant, ob ich den jetzt sympathisch oder weniger sympathisch finde oder vielleicht sogar ganz und gar nicht sympathisch. Wichtig sind die Inhalte und wofür die Leute stehen. Und selbst da, wenn ich die Inhalte nicht teile, kann ich das ja trotzdem einfach ganz ruhig und sachlich mir angucken und analysieren und einordnen. War das schon immer so bei dir oder ist das gewachsen in deinem journalistischen Wirken?
Das war schon immer so.
Das ist schon immer so.
Ich hatte immer, also mich haben im Film immer eher die Bösen interessiert und deren Blick auf die Welt. Und mich haben eigentlich immer die anderen eher interessiert. Denn was meine Gang, also ich finde, es gibt zwei Dinge. Die erste Sache ist, mit wem umgebe ich mich persönlich? Da will ich mit Leuten, die ich nicht mag, nichts zu tun haben. Und das zweite ist, Professionalität. Mit wem gehe ich in einem professionellen Umfeld um und wie mache ich das? Mhm. Und das erwarte ich auch von der Politik, dass sie professionell mit der Lage und mit den Leuten umgeht. Und das vermisse ich. Ne? Mhm. Also im Moment scheint es eher so zu sein, dass Emotionen die größte Rolle spielen. Und das finde ich ist einfach derartig unprofessionell. Also wir wollen den Nutzen fürs deutsche Volk mehren, ja. Also das ist eigentlich die Aufgabe der Politik. So, und dann muss man halt mit den verschiedensten Leuten umgehen. Wir werden diese Welt nicht kurieren können und die wollen auch nicht von uns kuriert werden. Wir müssen unser Ding machen. Viele andere machen ihr Ding. So, und jetzt möchte ich einfach einen Plan haben. Was tun wir? Übrigens, Trump heute, was hat er gesagt, kurz bevor er vereidigt wird? 8 Zölle, das überlege ich mir nochmal.
Nicht
das wahr? Also nicht nur mal als kleiner Hinweis, ja. Also da sind Zeitungsaufmacher geschrieben worden, Kommentare und die deutsche Wirtschaft und so. Ja, der DAX Rekordwert heute. Mhm. Zölle überlege ich nochmal, boom, geht der DAX nach oben.
Ja.
Ja, also Leute, es kommt an, man muss oft, der redet viel, viele Leute reden viel. Erstmal gucken, was gemacht wird und dann reagieren, aber nicht in USA in der Wahl rumlaufen und an Türen klingeln und sagen, ihr müsst die anderen wählen. Also, sorry.
Wenn man dich sozusagen öffentlich stalkt und sich anguckt, was du online so schreibst und überhaupt, wie du dich äußerst, glaube ich, liegt da schon ein Kern der Analyse, den man auch sozusagen aufs große Ganze führen kann, weil du offensichtlich einen relativ klaren Wertekompass hast und dadurch auch so ein bisschen ein Grundvertrauen in das, was da ist, nämlich unsere liberalen Demokratien mit Menschen und Freiheitsrechten, Grundrechten. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch als Gesellschaft da wieder etwas mehr Vertrauen reinfinden, weil Donald Trump oder der US-amerikanische Präsident mag der mächtigste Mensch der Welt sozusagen sein, falls er das ist. Aber im eigenen Land ist er eingebettet in ein sehr gutes System aus Checks and Balances, also quasi die gegenseitige Disziplinierung der Institution. Und das ist jetzt so, dass natürlich die Republikaner da auch eine Mehrheit und so haben. Aber am Ende lebt eine Demokratie von ihren Demokraten. Und da leben halt sehr, sehr viele hunderte Millionen Menschen in den USA, die sich ganz anders gerieren. Und auch nicht alle, die Donald Trump gewählt werden, werden das akzeptieren, wenn er sich wirklich, ich glaube, die Zeit, was jetzt zum neofaschistischen Herrscher spielt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und du hast es auch schon gesagt, vieles sind Stilfragen. Aber wenn man mal hinter die Kulisse guckt, glaube ich, kann man da sehr viel abspecken. Und Wolfgang Schäuble hat mal was gesagt in Bezug auf den französischen Finanzminister. Wolfgang Schäuble damals als Finanzminister selber meinte mal, der Finanzminister Frankreichs ist mein bester Freund, egal wie er heißt. So ein bisschen muss man das, glaube ich, mit dem amerikanischen Präsidenten auch sehen. Das ist unser engster Verbündeter, beziehungsweise sein Land, egal wer da sitzt. Und das sollte man niemals vergessen. Und da wünsche ich mir, du hast es eigentlich perfekt gesagt, wirklich ein bisschen Professionalität zurück. Es geht nicht, dass das deutsche Außenministerium online im Wahlkampf sich sozusagen mit einem schnippigen Spruch, um hier ein paar Punkte zu machen, da in den US-Wahlkampf ein.
Und da wird noch ein Papier durchgestochen.
Ja, also das war heute, ja, stimmt. Ja. Also das ist wirklich schlimm.
Was?
Und das ist nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe ist Diplomatie. Die sind keine Punkte im Inland machen, die sollen Punkte im Ausland machen für uns. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Aufgabe des Auswärtigen Amtes ist politische Neutralität. Hm. Vollkommen unabhängig, absolut, welche Parteibücher man in den unterschiedlichen Ländern findet. Diese Bündnisse, diese Partnerschaften sind über Jahre und Jahrzehnte gewachsen und sie sind so wertvoll, dass man nicht mit sehr flapsigen und sehr, sehr problematischen Äußerungen da wirklich auch einen Schaden anrichtet. Und das war schon ziemlich schockierend,
absolut,
wirklich, das zu lesen. Und Frank, du bist ja jemand, der beruflich mit Worten arbeitet, mit Buchstaben. Und viele, viele Jahre lang schon. Wie ist das eigentlich für dich als jemand, der hauptberuflich eben Formulierungen wirklich schreibt und an die Leute bringt, dass bei einem solchen Phänomen wie Trump Worte eigentlich gar nicht so wichtig sind, sondern das Handeln? Und bei uns in unseren Breitengraden in diesem Land ein Teil unserer politischen Herausforderungen eben auch ist, dass ganz, ganz viele schöne Worte gesprochen werden und ganz wenig auch entsprechend konsequent gehandelt wird.
Ja, also da muss ich immer zurückdenken an meine erste Zeit, als ich angefangen habe und eine Überschrift über einen Kommentar machen musste von Horst Fuest. Mhm. Damals ein ziemlich schon ein älterer Herr und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, 10 Überschriftenvorschläge gemacht. Und dann hat er alles durchgestrichen und kam zurück mit der Zeile Handeln statt Reden. Das war seine Zeile. Ja, die fand ich jetzt damals schon nicht besonders originell. Also auf den Standpunkt kann man sich immer zurückziehen. Also zum Handeln gehört natürlich auch eine gewisse Kommunikation. Das ist überhaupt keine Frage. Muss ich jetzt auch sagen als Kommunikationsmensch. Aber das ist auch das letzte Wort zu Trump vielleicht und USA. Also mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn Deutsche sich hinstellen und Amerikaner belehren, wie Demokratie geht. Tut mir leid, da wird mir schlecht.
Ja.
200 Jahre, wie alt ist
die? Ja, ist, oder wenn der Spiegel schreibt, oh, das wird jetzt Faschismus oder so. Mhm. Sorry. Mhm. Da wird mir einfach übel, das aus einer deutschen Haltung raus, verstehe ich einfach nicht.
Ja.
Ich glaube, eins muss man begreifen, das gilt auch für Deutschland, um das mal nach Deutschland zu holen. Man muss die Protagonisten nicht mögen. Man muss Frau Wagenknecht nicht mögen. Man muss Frau Weidel nicht mögen und so weiter. Aber die Leute, die wählen, sind verzweifelt zum Teil, glaube ich, weil sie finden keinen anderen Weg mehr, um sich sozusagen politisch auszudrücken. Das heißt, man müsste und man muss mit diesen Leuten sprechen. Was habt ihr eigentlich auf dem Herzen? Was können wir tun, um euch wieder zurückzuholen aus diesen extremen Ecken?
Mhm.
Denn die Leute sind nicht doof. Die Leute
Die meisten nicht.
Die meisten. Also ich bin ein großer Menschenfreund. Ich sage, niemand ist doof.
Okay.
Die Leute haben Probleme. Und wir sind da. Nein, und wir sind aufgerufen, denen zuzuhören und wirklich alles zu tun, um zu verstehen, was da draußen los ist. Wenn man immer nur sagt, das sind irgendwie Extreme da in Sachsen oder diese, das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen das verstehen. Mhm. Nur dann kann man reden und nur dann kann man auch was tun.
Wie stehst du dann dazu? Das gab ja die Debatte um die Kanzlerkandidaten-Duelle, wobei man das ja, also mittlerweile ist ja gefühlt jeder Kanzlerkandidat, aber da sagt ja Robert Habeck, er wolle nicht mit Alice Weidel ins Duell gehen. Woraufhin Christian Lindner meinte, er würde es machen. Wie stehst du dazu?
Ach, diese Kanzlerdebatten, das ist irgendwie so technisch, weiß ich nicht.
Das war so veraltet.
Ja, grundsätzlich würde ich sagen, alle müssen mit allen reden.
Ja,
so. Ob das jetzt in diesem Format sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber reden müsste man schon. Ne? Also ich fand zum Beispiel super interessant, dass Frau Weidel sich mit Musk unterhalten hat. Ich habe das angehört und ja, also das hat mir einen neuen Eindruck gegeben von ihr. Und ich war erstaunt über die intellektuelle Flughöhe. fand ich eher überschaubar, wie man so aneinander vorbeireden kann und wie man so uninspiriert mit dem reichsten Mann der Welt reden kann, mit dem, der irgendwie auf dem Mars fliegen will und so weiter. Das fand ich schon erschütternd, muss ich sagen. Mhm. Also viele Dinge erledigen sich auch, wenn man Leute einfach mal reden lässt oder so. Danach kam ja dann der Parteitag und dann da hat sie ja Sachen losgelassen. Ja, wir werden alle Windräder wieder abreißen. So, immer dieses so.
Ja, ja.
Das ist so demaskierend einfach. Deswegen bin ich ein Fan davon, die Leute reden zu lassen.
Aber ich bin mir gar nicht sicher, wie sozusagen die Wirkung von sowas ist. Das würde mich mal interessieren, wie du das einschätzt. Denn, also ehrlich gesagt, ich hasse das Wort Elfenbeinturm, aber diese ganze Diskussion um das Gespräch mit Elon Musk fand ich sehr elfenbeinturmig sozusagen.
Ja, total.
Ich glaube, dass das
total
freundlich ausgedrückt, genau. Ja. Und ich glaube, dass viele der Leute, die AfD wählen oder in die Verlegenheit kommen, zu überlegen, dass sie AfD wählen könnten, die interessiert das überhaupt
nicht. Glaube
ich
auch.
Und dann frage ich mich auch, ist das eigentlich etwas Positives oder Negatives für einen, in Anführungsstrichen, klassischen AfD-Wähler, den es übrigens meiner Meinung nach gar nicht gibt, weil das immer noch zum großen Teil ein Sammelbecken an, wie du auch schon sagtest, Frustrierten, die auch zu Recht von der Situation in Teilen frustriert sind, Leuten ist, die sozusagen darüber ein Ventil suchen. Die sind sicherlich alle auf eine gewisse Art und Weise konservativ und da ist auch ein Teil dabei, der wird nationalistisches Gedankengut haben, was auch immer schon gab in Deutschland, aber
Leider.
So, die sind nicht so klassisch, so, das ist jetzt der klassische AfD wieder. Da frage ich mich manchmal, diskutieren wir nicht an diesen Leuten vorbei eigentlich, Total. Wenn wir über sowas sprechen?
Ja, glaube ich schon.
Ja.
Mhm. Aber deswegen bin ich auch in der FDP. Weil die FDP ist die, aus meiner Sicht, die einzige Partei, die im Grunde den Leuten nicht vormacht, dass sie deren Leben regeln kann. Das Erstaunliche ist, dass die AfD das im Grunde den Leuten ja auch verspricht. Wir regeln das für euch. Wir machen die Grenzen zu. Mhm. Wir machen dies und das. Und dann geht's uns allen wieder toll. Mhm. Also der Einzelne ist bei denen nicht gefordert. Es ist im Grunde wie bei der SPD. Ja, ja. Wo Herr Heil mit einer Gießkanne kommt und überall, wo irgendwie ein bisschen was sich auftut, wird dann so hier eine Million, da eine Million und so weiter, bis alles wieder befriedet ist und so. Mhm. Das ist im Grunde, ist das ein ganz großes Misstrauen den Leuten gegenüber. Das ist bei der AfD so, ist bei den Grünen so, ist bei der SPD so. Also im Grunde erzählen...
Selbst in Teilen der CDU.
CDU, der Subtext ist immer, ohne uns könnt ihr überhaupt nicht leben. Das geht nicht. Und da ist die FDP, und das verstehen so wenige, die einzige Partei, die sagt, ihr lebt super ohne uns.
Mhm.
Ihr macht euer... Wir werden alles dafür tun, dass ihr alleine in der Lage seid, für euch zu sorgen und euer Leben zu leben, so wie ihr euch das vorstellt. Wir wollen nicht bestimmen, wie ihr sprecht. Wir wollen nicht bestimmen, wo ihr wohnt, welche Heizung ihr im Keller habt, welches Auto ihr fahrt, dass ihr in Berlin am besten gar nicht mehr Auto fahrt, sondern wir sind uns sicher, dass ihr die besten Entscheidungen für euer Leben trefft. Ne? Und AfD-Wähler haben im Grunde auch so eine tiefe Sehnsucht, dass da jetzt irgendjemand kommt, ausgerechnet Frau Weidel, sorry, der ihr Leben besser macht von außen. Das ist manchmal, also ich fasse mich an den Kopf, dass das funktioniert.
Und dass man im Jahr 2025 in die 80er Jahre zurückkehren kann oder in die 70er Jahre oder in die 50er Jahre oder so. Dass so die Antworten von gestern Lösungen für die Probleme von heute und morgen und übermorgen sind. Ich habe mal
auch der Style übrigens, ne?
Auch,
also Friedrich Merz ist eine Figur aus den 80ern.
Ja.
Und ich bin ja auch so ein viel in Musik und solchen Sachen unterwegs. Schon wenn ich das sehe, diesen Stil und so weiter, sorry, da ich kann dann nicht wieder zurück. Das geht nicht.
Das stimmt. Ich habe mal eine etwas schwierige Frage an euch beide, also sowohl an Peter als auch an Frank. Beschreibt mal bitte in einem Wort, warum die AfD eigentlich so gute Wahlergebnisse hat. Wirklich nur ein Wort.
Ein Wort?
Mhm.
Lückenfüller.
Lückenfüller.
Hoffnung.
Hoffnung, okay. Mein Wort ist Präsenz. Leider. Präsenz. Ich habe mir mal einfach aus Neugier ein AfD-Profil in den sozialen Netzwerken rausgesucht von einem Menschen irgendwo in diesem Land, der eben ehrenamtlich, dieser Mensch war ehrenamtlich in der AfD unterwegs. Und ich habe mir eine Wiedervorlage gesetzt und habe jede Woche in dieses Profil in den sozialen Netzwerken reingeschaut. Und meine Güte, jeden gottverdammten Samstag stand diese Truppe aus diesem Kreisverband auf irgendeinem Marktplatz und hat irgendeinen Wahlkampfstand gemacht außerhalb von Wahlkampfzeiten. Also die waren nicht nur in Wahlkampfzeiten unterwegs, sondern eben auch sonst. Und da standen mehr Menschen, als Leute da irgendwie vorbeigegangen sind. Das haben die Fotos wiedergespiegelt. Sie haben mit dieser Präsenz, die sie im echten Leben haben und die sie auch digital haben, kreieren sie leider die Projektion, dass sie sich kümmern, dass sie Kümmerer sind, dass sie sich um die Leute sorgen und ihre Probleme ernst nehmen und sich damit befassen und jeden Samstagvormittag, ob es regnet oder ob es schneit oder ob es 37 Grad draußen sind, vollkommen egal. Und das ist natürlich ein Schein, der da entsteht, weil allein durch Präsenz löst man keine Probleme.
Deswegen sage ich, wir müssen halt lernen. Also wenn die Leute das fordern, dass ihre Partei oder dass Parteien vor Ort sind und tatsächlich erkennbar sind und so, ja, dann würde ich sagen, okay, dann müsste man das auch sein. Die Frage ist, muss man es auf der Straße heutzutage oder muss man es vielleicht eher auf TikTok und oder in bestimmten Mischungsverhältnissen? Aber wenn das die Sehnsucht der Leute ist, und das ist es, kann ich auch gut verstehen, dann muss man davon lernen.
Aber Frank, jetzt musst du mir noch das Wort Hoffnung erklären.
Das hat mich ganz stutzend zurückgelassen.
Ich glaube, die Leute, die AfD wählen, haben eine Hoffnung, dass sich irgendetwas grundlegend ändert. Das heißt, sie haben auch irgendein grundlegendes Problem. Und deswegen habe ich Hoffnung gesagt. Das ist ähnlich wie bei Trump, ne? Also die trauen im Grunde in den USA und hier in Deutschland sozusagen dem Politbetrieb, wie wir ihn kennen, trauen sie es nicht zu, dass er sich irgendwie neu ausrichtet, neu findet und irgendwie ja eine neue Antwort findet auf neue Probleme, wie wir sie jetzt haben. Und deswegen Hoffnung. Also sie suchen händeringend irgendjemanden, der in der Lage ist, die Politik, wie wir sie jetzt kennen, zu disruptieren. Das ist mein Eindruck.
Ja, so gesehen würde ich das sogar auch unterschreiben.
Ja, das ist sehr brillant erläutert. Und bedeutet es nicht eigentlich, dass mit diesen Vorstellungen, die die Wähler an die AfD herantragen, diese Partei eigentlich krachend gescheitert ist?
Wie meinst du das?
Sie hat ja, sie disruptiv ist sie ja nur, indem sie Krawall produziert.
Nee, ich traue denen das natürlich überhaupt nicht zu. Ja. Also dafür haben die gar nicht die intellektuelle Kraft, irgendwas zu disruptieren. Ich meine, ich komme ja aus dieser Startup-Szene, ich habe ja lange über die berichtet. Ne? Ich war ja mal Chefredakteur von Gründerszene und ich war mal ein Vierteljahr in den USA. Daher weiß ich, wie das funktioniert.
Und zwar in Silicon Valley.
Im Silicon Valley.
Genau.
Ne? Also für viele ist Disruption ja so ein Wort, das sagt man gerne und man weiß gar nicht, worum es dabei eigentlich geht. Es geht darum, dass man neue Prozesse, neue Antworten auf alte Probleme und Probleme, die wir haben, findet. Und möglichst magische Antworten. Also ich war bei einem der größten Investoren da, Mark Andreessen, und ich habe ihn gefragt, nach was suchst du? Und er sagt, ich suche jemanden, der sich dahin stellt und der Magie hat in seinem Portfolio. Er drückt auf eine Taste und es passiert etwas Magisches. Und eine kleine Variante davon ist zum Beispiel PayPal, mal zu erläutern, was er damit meint. Und diese neuen Antworten, die beenden ganz viele andere Antworten, die wir bis jetzt hatten. Und das ist dieses disruptive Moment. Und das hat natürlich die AfD nicht mal im Ansatz, aber alle anderen Parteien, so wie ich das im Moment sehe, auch nicht. Das sind halt hochkomplexe Gebilde. Und aus denen jetzt sozusagen disruptive Momente zu entwickeln, ist wahnsinnig schwierig.
Auf jeden Fall.
Mark Andreessen ist für mich auch so ein Symbol für den Wandel, der sozusagen gerade stattfindet nicht nur in den USA, aber da natürlich immer schon durch die kulturelle Hegemonie sehr präsent, aber auch bei uns. Marc Andreessen, wenn man den nicht kennt, also mit seiner Arbeit kann man sich genau beschäftigen, aber politisch gesehen, der hat jahrzehntelang die Demokraten unterstützt und hat jetzt 24 das erste Mal Donald Trump endorsed.
Ja.
Und erklärt das auch, wie ich finde, sehr nachvollziehbar. Ich wäre nicht zum gleichen Entschluss gekommen, muss ich sagen, auch nicht in seiner Situation. Aber ich kann zumindest, ich entwickle ein Verständnis dafür, warum er das macht. Und er kommt eben auch aus der Position, dass er sagt, die Demokraten, die ich da so lange unterstützt habe, mit viel Leidenschaft, mit viel Geld, das sind nicht mehr die Demokraten heute. Das ist eine völlig andere Partei. Mhm. Und das haben wir in Deutschland auch erlebt, dass es sozusagen mit Angela Merkels Verschieben der CDU in die absolute Mitte, wenn man so will, hat sie damit sozusagen den Raum, deswegen sagte ich vorhin Lückenfüller, hat sie den Raum am rechten Rand aufgemacht. Mhm. Und alle anderen haben irgendwie das Gefühl gehabt, sie müssten auch in die Mitte, was dann aber links dazu führte, dass quasi die Lücke dann da mehr oder weniger offen später vielleicht durchs BSW, wobei links und rechts, glaube ich, heutzutage auch alles nicht mehr so gut funktioniert. Aber was dann aber dazu führte, dass die SPD irgendwann erkannte, hier wird zu voll in der Mitte und auch nach links weiter abbog. Und dadurch hatte man das Gefühl, alle gingen nach links. Denn die CDU, die sich nur in die Mitte bewegte, bewegte sich natürlich nach links wahrgenommen. Und die SPD und dann die Grünen fühlten sich da sowieso schon lange sehr wohl, bewegten sich auch nach links. Und das sind so politische Verschiebungen, die ja in ihrer Bedeutung so groß sind, dass natürlich eine Gesellschaft, die für sich das auch mitbekommt und das auch so Emotionen weckt. Und die AfD kann natürlich perfekt mit diesen Emotionen spielen. Das muss man ihnen schon lassen. Also die haben, was Kommunikation angeht, da wirklich machen sie ihre Arbeit gut, haben aber natürlich auch die Einfachheit, dass sie sich völlig frei gemacht haben von jeglichem Konsens, den es in einer liberalen Gesellschaft eigentlich mal gab. Also, dass man bestimmte Dinge nicht in der Form sagt im politischen Raum zum Beispiel, wo wir beim Thema Remigration wären und so. Und ich glaube, wir als Demokraten aller Art haben dann einen Fehler gemacht, den wir jetzt tatsächlich gerade im Grunde auch machen, dass wir uns sehr darauf konzentriert haben, über die AfD zu sprechen, statt sich an die Probleme zu machen, für die die AfD sozusagen symbolisch steht. Und das ist zumindest etwas, was man, glaube ich, zu spät erkannt hat, weil man kann der Ampel vieles vorwerfen, aber im Thema Migration und Asyl hat sie nun wirklich die Zügel angezogen und trotzdem hat es nichts gebracht.
Nach 8 Jahren.
Ja, genau, und das hat einfach zu lange gedauert. Also es war zu spät und auch am Endeffekt erkennt man auch noch keine Ergebnisse, das kommt dazu. Und wir werden sie auch erst erkennen, wenn Europa quasi ordentlich in die Umsetzung geht, mit der GEAS-Reform. Aber
vor allen Dingen jeder, der vorher Bedenken angemeldet hat oder Kritik geäußert hat oder mal nachgefragt hat, so 2018, 19, wie wollen wir mit den Leuten umgehen? Wir können die doch gar nicht hier alle unterbringen und so weiter. Da wurde ja beschimpft von oben bis unten. Sowas durfte man ja gar nicht sagen. Es war ja so ähnlich wie bei Corona, weil man sagte, warum darf ich nochmal nicht nach 22 Uhr aus dem Haus gehen? War man ja sofort Verschwörungsdulli. Ja, also heute ist es alles Common Sense. Ja, ja, das konnte man so. Aber das war ja ein Irrsinns, eine Drucksituation für Leute, die es gewagt haben, mal irgendeine Frage zu stellen. Das war meiner Meinung nach der Fehler.
Aber das ist doch ein Thema, das musste ich doch als jemand, der sozusagen beruflich beobachtet und schreibt, enorm umtreiben,
Wahnsinn,
dass dieser Meinungsraum sich offensichtlich stark verengt hat.
Total, treibt mich total um. Und ich habe damals auch, ich habe viele Fragen gestellt wegen der Maßnahmen bei Corona auf Facebook. Und was da passiert ist, hat mich wirklich schockiert, muss ich wirklich sagen. Also, ich sag mal, Bekannte haben mich da behandelt wie einen Aussätzigen, ja, also wie kann man das machen? Und wann haben wir dich verloren? Und so.
Oh je.
Nur wenn ich mal Und da habe ich mir wirklich, wirklich Sorgen gemacht. Und die andere große Sorge, die ich damals hatte, war, wir verlassen plötzlich die demokratischen Prozesse. Die haben wir irgendwann mal eingeführt, um eben unter solchen Drucksituationen sicherzustellen, dass wir jetzt nicht schnell irgendwie was falsch machen. Schwupps, die Wupps war alles vergessen und es gab irgendeine Ministerkonferenz, wo plötzlich irgendwelche Sachen beschlossen wurden. Ich war außer mir. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht passieren und es ist einfach passiert. Und weder die Medien, doch ein paar haben es gemacht. Viele sagen, doch, haben wir ja kritisiert und so. Aber wenig, für meinen Geschmack wurde das viel zu wenig in Frage gestellt. Man muss ja nicht sofort sagen, das ist falsch, aber man muss doch wenigstens mal drüber reden. Und das hat mir bei all diesen Themen gefehlt, ne? Auch 2015. Bei, ja, es ist keine Grenzöffnung, die Grenzen waren offen, aber es war keine Schließung oder irgendein Mechanismus, wo man mal feststellen konnte, wer kommt denn hier eigentlich oder so. Und bei beiden Themen ist mir aufgefallen, was wir eben nicht können, und das ist Digitalisierung. Bei beiden Themen, bei Corona und auch bei Migration, hätte uns Digitalisierung Antworten geben können.
Und Sicherheit. Und zwar
ganz schnell. Ja. Wir hätten ganz schnell feststellen können, wer kommt, mit Datenbanken, mit Erkennung und so weiter und so. Wir können es einfach nicht. Bei Corona hat bei mir jemand angerufen, sind Sie gesund oder sind Sie jetzt wieder? Also es kann doch nicht wahr sein. Das Telefon, ja. Also und wir sind immer noch nicht bereit, so in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ja, wir haben hier einen großen Problemlöser und das sind digitale Lösungen. Nein. Es ist wie vor 15 Jahren, als ich mit Datenschützern diskutiert habe. Digitalisierung, wer wird als Erste gefragt? Ein Datenschützer. Ja, Leute, so funktioniert's.
Ich finde vor allem, dass Datenschutz in Deutschland schnell dann zu etwas geworden ist. Da werden jetzt alle Datenschützer auch bei uns in der Partei mich wieder für bestrafen. Aber dass Datenschutz etwas geworden ist, was gerne vorgebracht wird, um Dinge zu verlangsamen oder sogar zu verhindern. Ich finde, der Datenschutz hat seine absolute Relevanz. Er muss sein, aber als Begleitmaterial zur eigentlichen Entwicklung und nicht sozusagen als ständige Hürde, die man überspringt.
Oder als erste Hürde.
Das ist völliger Wahnsinn, was auf diesem Gebiet los ist. Habe ich ja auch meine ganz eigenen Erfahrungen schon gemacht, was Social-Media-Werbung und so angeht. Das ist wirklich schlimm. Aber was du meinst zur Digitalisierung, das ist, und damit macht man sich, oder beziehungsweise werde ich schon dann oft, kann man das so sagen, das ist ein Mindset-Problem. Und das liegt vor allem, und man soll ja immer nicht, ne, aber es liegt bei den Menschen, die in unseren Behörden arbeiten. Und es tut mir leid, und ich weiß, jetzt kommen gleich wieder drei Berater um die Ecke, die sagen, du kannst nicht, das ist ein großer Sektor, der öffentliche Dienst, da arbeiten viele Menschen, die wählen uns vielleicht auch. Ehrlich gesagt, ist mir das völlig egal. Ja. Also wer in der öffentlichen Verwaltung sitzt und vorhat, uns zu wählen, der wird es ganz ähnlich sehen wie ich, vermute ich. Und es wird einfach, es ist träge, das System, weil viele der Leute, die dort in Führungspositionen arbeiten, entweder die Dringlichkeit der Lage noch nicht verstanden haben oder nicht offensichtlich nicht alles daran setzen, dass es endlich umgesetzt wird. Und das merkst du ja hier in Berlin, zum Beispiel im Land Berlin, an allen Ecken und Enden.
Ja, das Problem ist, glaube ich, also eine Digitalisierung kann nur funktionieren aus dem Inneren einer Organisation. Die Leute müssen anfangen. Sie müssen anfangen, selber digitale Hilfsmittel zu benutzen. Ich habe ja bei einem großen Verlag lange gearbeitet, da war das genau dasselbe. Also ich habe einfach angefangen zu twittern. Ich war der erste Journalist auf Twitter. Die Süddeutsche hat damals sogar eine Geschichte über mich gemacht und meine Tweets abgedruckt, weil das einfach so crazy war. Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und dann haben mal so Leute gefragt, was machst du da und warum? Und dann plötzlich musste ich einmal die Woche Leuten erklären, was Twitter ist. Ja, und dann haben wir einen YouTube-Channel gehabt und haben jeden Abend ein YouTube-Video gedreht. Einige etwas peinlich, einige immer noch genial. Aber hey, so ist das. Und wenn niemand anfängt, dann wird das auch nichts. Was wir immer machen, ist so top-down. Ja, und dann wird's teuer. Es dauert Jahrzehnte und es ist Schrott. Da kannst du dich drauf verlassen.
Absolut. Aber das ist halt wirklich diese Einstellung von, ich brauche erst einen Plan, der mir hundertprozentige Sicherheit verspricht. Und wenn ich das nicht habe, fange ich gar nicht erst an. Und das ist natürlich eigentlich das Problem, was erst zum Einstürzen bringt.
Absolut. Und auch dieses Herabsehen auf Prozesse. Also, dass Dinge sich im Prozess auch entwickeln können und dass man einfach mal starten muss. Ja. Und sich ausprobieren muss. Es ist nichts Falsches daran. Da ist nichts Verwerfliches daran, sich einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie läuft es. Und wenn es nicht gut ist, stampft man es wieder ein. Und wenn es gut ist, macht man weiter. Und man lernt so viel daraus. Aber diese Neugier auszuprobieren und dabei zu lernen, das ist kulturell ein bisschen schwierig für uns Deutsche. Na,
und vor allem auch anzunehmen, wenn es da Leute gibt, die sozusagen da Bock drauf haben, Druck machen, das auch zu fördern. Also, oder nicht mal zu fördern, sondern es reicht schon, es zuzulassen.
Machen lassen.
Genau. Ich war in der BVV, in der ich saß, war ich Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Digitalisierung. Und dann ging der Frust richtig los, was das Thema Digitalisierung angeht, weil ich dann gelernt habe, immer wenn ich den Stadtrat befragt habe zum Thema Digitalisierung, war seine Antwort immer gleich, bin ich nicht für zuständig, macht das Land.
Kollege kommt gleich.
Ja, dann habe ich gesagt,
nur Kännchen.
Dann habe ich meine Fragen und Anliegen an den Staatssekretär geschickt damals, der dann sagte, mit den BVV-Ausschussvorsitzenden rede ich nicht. Ist nicht meine Zuständigkeit sozusagen. Er war zwar für Digitalisierung zuständig, aber sozusagen nicht für den Austausch auf der Bezirksebene. Und das war ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, was aber auch zeigt, wir haben gar nicht verstanden, was es braucht, um das zum Laufen zu bringen. Nämlich auch einheitliche quasi Strukturen und Prozesse, die das Ganze fördern. Am Ende kam ein Gespräch zwischen dem Staatssekretär und mir überhaupt nur zustande, weil unser damaliger Bürgermeister, mit dem wir in einer Zielgemeinschaft waren, so nett war und als Bürgermeister angefragt hat. Und der Staatssekretär und ich dann mitnahm.
Ja, Gespräch. Ja.
Das war also sehr nett. Auch schöne Grüße nochmal daraus. Aber das kann es ja nicht sein. Dass auf Goodwill des Bürgermeisters darf dann der zuständige Ausschussvorsitzende auch mal sprechen. Also es ist ja auch so eine Missachtung. Die BVV sind sowieso keine richtigen Parlamente. Aber wenn sie eins wären, wäre es natürlich auch eine Missachtung der parlamentarischen Arbeit. Muss man schon auch sagen. Aber das ist, also das zeigt so symbolisch wirklich, wo da die Probleme liegen.
Frank, ich will gerne in unserem Podcast einmal einen Text von dir zitieren, den du gerade erst vor kurzer Zeit geschrieben hast auf dem Autorenblog Starke Meinungen unseres sehr geschätzten Freundes Alan Posener. Und zwar hast du da wirklich einen ganz, ganz empathischen Appell an die Protestwähler geschrieben, nicht auf die Scheinalternativen reinzufallen, sondern du hast wirklich gesagt, Leute, auch die etablierten Parteien machen nicht alles richtig, sogar vieles auch falsch, wenn man das wirklich so auch auf den Punkt bringen will. Und trotzdem sind diese Feinde der Freiheit, diese Feinde der Demokratie, das ist keine Option, das ist keine gute Alternative, keine Lösungen, die da sind. Bringt euch ein, engagiert euch und wählt demokratisch. Das war ein sehr bewegender Text. Und was hat dich eigentlich bewogen, in diesem Wahlkampf für deine Partei dich zu engagieren?
Und wie können andere es dir nachmachen?
Ja, da würde ich auch erstmal anfangen mit der Kritik an den Parteien. Ne? Mhm. Also es ist nämlich gar nicht so einfach. Also ich habe ja angefangen, mich zu engagieren und habe selber gemerkt, ja, man kann das machen. Mhm. Man nimmt mal hier und mal da teil. Mhm. Aber jetzt so da reinzukommen und in so einer Organisation ist auch nicht so einfach. Im Grunde muss man auch in Richtung unserer Partei sagen, Partizipation macht es den Leuten leichter, bei euch irgendwie teilzunehmen und mitzumachen. Wir haben alle Mittel in der Hand. Das muss jetzt nicht immer, also dann hört man aber irgendwie, ja, das muss eine Volksabstimmung und sowas sein. Ach Gott, wir haben alle digitalen Mittel, um mit Leuten zu reden, um mit Leuten zu diskutieren. Das haben wir auch bei der Zeitung gemacht und so weiter. Holt die Leute rein, zeigt ihnen, hier sind Menschen, mit denen man sprechen kann. Zeigt ihnen, worüber wir nachdenken. Die meisten Leute haben ja null Ahnung von der FDP, gar nicht. Ja, also die leben sozusagen in dem, was die Medien ihnen erzählen. Ja, das ist für die Reichen und der fährt Porsche und so. Und so viel mehr, viel tiefer wird's dann auch nicht. Ja, aber das ist nicht die Schuld der Leute, das ist die Schuld der Partei.
Ich sagte, wie oft ich gehört habe in meinem Parteileben, du bist ja gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe.
Ja.
Es ist wirklich, ja, aber genau.
Ja,
also Leute sind dann oft positiv überrascht, wenn sie die Menschen hinter dem Bild sozusagen kennenlernen.
Na, ich kann dir erzählen, 30 Jahre bei Axel Springer.
Du bist ja noch schlimmer als wir.
Also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ja.
Mein Leben lang. Und wenn man, und es zeigt ja eigentlich, du musst mit den Leuten mal reden, dann haben sie vielleicht auch Lust oder so. Ich meine, so langsam lerne ich hier viele Leute kennen und so weiter. Da kriegt man immer mehr Lust, damit zu machen, weil man merkt, okay, das ist ein Team, mit dem ich was machen kann, die irgendwie so in meine Richtung denken, Richtung Freiheit und ja, einfach in Richtung Vertrauen in die Menschen auch. Ja, also das unterscheidet uns von allen Parteien. Und wer das noch hat, der ist, finde ich, bei der FDP richtig. Und leider kommt das da draußen nicht mehr so häufig vor. Also ich merke das jetzt gerade in dieser Diskussion um Social Media, wo alle nach irgendwelchen Korrektivleuten schreien, die dann das alles redigieren sollen und so weiter. Mir läuft's kalt den Rücken runter. I'm sorry.
Ja.
Social Media hat uns nie versprochen, dass das alles pur und tief rein ist.
Und das ist...
Und ich weiß auch nicht, wie die Leute drauf kommen,
ja,
dass es unser Anspruch sein muss, um uns rum jetzt eine porentief reine, hochmoralische, ein Habitat zu schaffen, ja, ein Ökosystem. Not gonna happen.
Zumal ja jeder jederzeit die Möglichkeit hat, sich dem zu entziehen.
Aber das und
ich hab so viele Artikel auch dazu geschrieben. Du bist der Chefredakteur. Wenn jemand nervt, schmeiß ihn raus. Wenn du jemand interessant findest, krieg ihn an und so weiter. Es kostet ein bisschen Arbeit. Tut mir leid, Leute. Ja.
Und auch die Überlegung, dass man soziale Netzwerke regulieren kann. Also das ist sehr altbacken.
Wirklich. Ja, das habe ich einmal
wirklich. Unterdrückt Debatte. Im schlimmsten Fall unterdrückt es Debatten.
Ja, das wirklich, das war so tragisch. Ich war einmal mit Journalistenkollegen in China und da, die haben mir das auch erzählt. Das wird dann halt reguliert. Und da muss ich sagen, den habe ich zugetraut. Aber ich musste dann sozusagen da die Auftakt-Speech halten und habe denen gesagt, Leute, vergesst das. Das quillt aus allen Ritzen. Ihr könnt die Zahnpasta nicht in die Tube zurückdrücken. Nein. Wird nicht passieren, geht nicht. Oder waren die ganz traurig? Das wollten sie nicht hören.
Ja,
und jetzt reden wir genauso.
Aber wir haben es auch in der Hand, das zu verändern, weil Demokratien und freie Gesellschaften sollten nicht Meinungen regulieren, sondern diesen Austausch ermöglichen, das fließen lassen. Und alles, was strafrechtlich relevant ist, das muss verfolgt werden, das muss aufgearbeitet werden, ohne Frage. Aber wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie die Sprachpolizei, die rumläuft. Und also etwas, was ich vielleicht unseren Zuhörern noch sagen darf zum Abschluss dieses Podcasts, ist die Frage von Peter, was können andere Leute von dir lernen? Du sagst nie nein, Frank. Jedes Projekt, das man an dich heranträgt, jede Idee, die man mit dir bespricht, du sagst nie nein. Und davon können auf jeden Fall andere Leute innerhalb und außerhalb dieser Partei lernen. Aber vielen herzlichen Dank, dass du dich so engagierst in diesem sehr digitalen Bundestagswahlkampf. Und das ist wirklich eine Bereicherung.
Danke, dass ich hier sein darf.
Gerne.
Und ihr da draußen engagiert euch auch. Und am besten bei uns.
Schnell.
Genau. In diesem Sinne, wir haben einmal die Rollen getauscht. Wir werden weiterhin die Rollen bestimmt tauschen. Bis zum nächsten Mal.